Wie ich schon vorhin eingangs erwähnt habe, haben wir Mittwoch ja in der Bibelstunde davon gesprochen, dass das Vaterunser, das bekannte Gebet, das Jesus den Jüngern gelehrt hat, beginnt mit zuerst natürlich unser Vater im Himmel, die Anrede, die Ansprache und dann dein Name werde geheiligt. Gott ist heilig, das ist uns klar. Heilig aus dem Griechischen heißt das, im Griechischen heißt das Hagios, im Hebräischen Kadosh. Das heißt ein getrennt sein, ein anders sein. Für die Gemeinde heißt das auch sich absondern von der allgemeinen, von der Allgemeinheit. Also stellt für das Volk Gottes eine Herausforderung dar. Gott sagt ja zu seinem Volk, seid heilig, denn ich bin heilig. Also strengt euch an, heilig zu sein, oder strengt euch an, in dieser Heiligkeit zu wandeln. Und das ist für Menschen immer eine Herausforderung. Wir können mal hinschauen zum ersten Buch Samuel, und zwar Kapitel 8, ins Alte Testament. Das war die Zeit der Richter eigentlich noch. Und da hat das Volk aufbegehrt. Ich lese jetzt mal aus Kapitel 8, die Verse 19 und 20. Oder vorher noch die Situation einfach zu erklären. Das Volk Israel wurde ja gerichtet von Richtern. Es hatte keinen König. Gott war ihr König, das sollten sie so verstehen. Gott wohnt mitten unter uns und er ist unser König. Aber Israel wollte eben sein wie die anderen. Sie wollten auch einen König haben, sie wollten so sein wie die Nachbarvölker, die eben einen Obersten haben, einen König, der dann wieder Oberste über sie einsetzt und so weiter. Also diese Andersartigkeit hat Israel irrsinnige Kopfzerbrechen gemacht oder hat ihnen nicht gefallen. Gott sagt selbst zu Samuel, als er zu ihm kommt, sagt er, sie verwerfen nicht dich, sondern mich. Sie wollen mich nicht als ihren König haben. Deswegen gib ihnen ruhig einen König. Aber, sagt er, ein König wird einige Sachen fordern. Ja, er wird eure Söhne fordern für den Kriegsdienst, für den Dienst am König generell. Er wird den Zehnten fordern. Ihr werdet Geld abliefern müssen, Äcker, Weingärten und so weiter. Eure Töchter müsst ihr geben. Die werden dienen. Die müssen dem König dienen und so weiter. Es kostet richtig viel, wenn ihr einen König einsetzt. Und das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, die uns unser König, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Israel ging's gut. Ja, die hatten alles, was sie brauchten und mehr noch. Ja, denen ging's besser als allen anderen Völkern, aber es war halt ungewöhnlich. Es war außergewöhnlich, die Situation, dass ein Gott mitten unter ihnen war und diese Andersartigkeit hat ihnen große Schwierigkeiten gemacht. Wenn Israel damals mit der Andersartigkeit Probleme hatte, frage ich mich, hat das Volk Gottes heutzutage Probleme mit der Andersartigkeit? Wie geht's dir damit, dass es nur einen Gott gibt? Wie geht's dir damit, dass es nur einen Weg zu diesem einen Gott gibt, nämlich durch Jesus Christus, der die Gebote Gottes lehrt, der die Gebote Gottes vollendet in seiner Person? Gibt es Dinge, die wir leben, lehren, die uns absondern von den anderen? In der Meinungsvielfalt? Absondern im Toleranzgedanken, der sehr vorherrschend ist in unserer humanistisch geprägten Umgebung? Tolerant zu sein gegenüber allen Menschen, natürlich, wir sollen Liebe haben zu allen Menschen, aber tolerant zu sein gegenüber Sünde können wir nicht. Homosexualität wird immer ganz hoch gehangen, zusammen mit Rassismus, ja, also Rassisten, homosexuellen Feinde oder Menschen, die Homosexualität ablehnen, und Rassisten werden oft in einen Topf geworfen, und damit kommen automatisch Christen auch mit dem in Berührung. dass sie quasi in einem Topf sind mit Menschen, die andere Menschen hassen, die rassistisch sind. Ja? Das fällt mir immer wieder auf, wo ich sage, nein, das ist die Bibel lehrt, dass das Sünde ist und das andere ist menschenverachtend Rassismus ist Menschen zu hassen. Das hat Jesus in keiner Art und Weise oder in keiner Stelle gelehrt. Aber es macht manchmal einsam, wenn man sich so trennen muss von diesen Menschen oder von diesen Gedanken, von diesem Gedankengut. Und es beschleicht uns vielleicht das ein oder andere Mal ein Gefühl der Einsamkeit, wenn man mit seiner Meinung so ganz alleine dasteht und wenn andere nicht mitgehen wollen mit dem. Wie kann es sein, dass es nur einen Gott gibt? Wie kann eine vielfältige, wunderbare Schöpfung so engstirnig sein, dass es nur einen Weg zu diesem einen Gott gibt? Es sind auch andere Gläubige, gute Menschen, die ein gutes Leben führen. Viele Muslime führen ein wunderbares Leben. Hinduisten, die gut leben. Buddhisten, die niemandem etwas tun. Wie kann das sein, dass nur dieser eine Jesus und nur seine Nachfolger zu Gott im Himmel kommen? Also man merkt schon diese Trennung, die da ist, diese Andersartigkeit, diese Heiligung, die Gott von uns verlangt, ist für das Volk durchaus eine Herausforderung. Aber die Bibel lehrt uns ganz klar, dass die Heiligung nicht vom Menschen ausgeht. Der Mensch kann sich noch so anstrengen, der kann noch irgendetwas machen. Es muss von anderer Stelle vollzogen werden. Und die Heiligung kann nur von Gott kommen. Und wir sehen, wir werden gelehrt aus dem ersten Korintherbrief zum Beispiel, dass Jesus für uns diese Heiligung vollzogen hat. Ich lese vor aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30. Hier steht, durch ihn seid ihr von Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also für vier Sachen ist Jesus uns gemacht. Wir sind gerecht geworden vor Gott durch Jesus. Wir sind weise geworden, ja, durch Jesus. Wir sind erlöst geworden von unseren Sünden und wir sind geheiligt geworden. Also Jesus hat für uns die Heiligung vollzogen. Ein bisschen näher darauf eingehen, tut der Hebräerbrief im 9. Kapitel. Hier schreibt vermutlich Paulus, Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. An dieser Stelle wird klar, das, was gefordert wurde vom Gesetz, hat Jesus vollendet und nur er war auch in der Lage dazu, das zu machen, weil nur er der Sohn Gottes war. Und nur er hat ohne Sünde gelebt. Nur er war derjenige, der nie irgendeinen Fehler gemacht hat. Nicht Mohammed. Der war ein Mensch wie wir. Der war ein Sünder und er hätte 10.000 Tode sterben können, hätte es nichts geholfen, weil er kein vollkommenes Werk vollbracht hat. Und jeder andere Gesetzeslehrer, jeder andere religiöse Lehrer hätte tun und machen können, was er wollte. Er ist nicht der Auserwählte und der von Gott Eingesetzte und Bestimmte. Wir haben das letzte Woche auch gehört aus der Apostelgeschichte. Gott hat einen Mann dazu auserwählt, durch den er die ganze Menschheit richten wird. Und dieser eine Mann heißt Jesus Christus. Nur durch ihn kommt man zu Gott. Und das macht eben Schwierigkeiten. Das heißt, diese Absonderung, die wir vollziehen, die wir dadurch oder die an uns vollzogen wird durch diese, wie es Gott eben gestaltet hat, macht auch ein gewisses Stück weit einsam. Petrus spricht viel vom heiligen Volk in seinen Briefen. Er sagt zum Beispiel, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts und seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also, wir sollen in dieser Heiligkeit, die uns von Gott gegeben ist, wandeln. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hier sieht man, die Priester, die hatten ja im Alten Testament immer eine besondere Aufgabe. Ja? Sie sollten die Schuld des Volkes sühnen. Da gab es gewisse Vorgaben. Der Hohepriester konnte einmal im Jahr in das Innerste des Tempels gehen und sozusagen, damit das ganze Volk gereinigt wird von den Sünden. Ja? Geräte waren geheiligt, die waren abgesondert. Eben die Priester waren abgesondert, also geheiligt. Und hier schreibt Petrus, dass es keinen Priester mehr gibt, sondern das ganze Volk Gottes, also alle Nachfolger, alle Christen, alle, die zu Jesus gehören, sind automatisch Priester. Wir alle haben den Heiligen Geist, wir alle sind eben abgesondert, wir alle sind in dieser Situation wie damals nur einige wenige, nämlich Teil dieser königlichen Priesterschaft zu sein. Und deswegen sollen wir uns eben anstrengen, heilig zu sein in unserem ganzen Wandel. Und das betrifft eben alle Lebensbereiche. Ja? Nicht nur sonntags, wenn man andere Christen trifft und mit denen gemeinsam hat und man sich dementsprechend benimmt und dementsprechend spricht und dementsprechend sich äußert, sondern auch dann, wenn keiner zusieht. Auch dann, wenn man einsam und alleine ist. Gott ist ja immer da. Gott wohnt in unserem Herzen. Und wir sollen uns auch in diesen Zeiten anstrengen, um unsere Heiligung uns zu bemühen. Paulus schreibt an Timotheus, dass es auch eine Verunreinigung innerhalb der Gemeinde gibt. Halte dich fern von ungeistlichem losen Geschwätz, sagt er hier, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Haus aber sind nicht alleine goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die andere zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun sich jemand reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Und hier ist eine Reinigung, die doch recht schmerzhaft wiederum ist. Eine Reinigung von Menschen, die zunächst auch mit dir gemeinsam Christus dienen, so wie es hier scheint. Hymenäus und Philetus, das waren auch Jünger von Jesus, die gehörten auch zur Gemeinde. Und dann aber berichten sie, dass die Auferstehung längst geschehen ist und dass alles, was sie genau jetzt gemacht haben, habe ich mich jetzt nicht näher damit auseinandergesetzt, aber auf jeden Fall haben sie ihr Lernen verbreitet. Und dieses Wort frisst um sich wie der Krebs. Und was der Krebs in einem Körper macht, das wissen wir alle. Und genauso ist es in der Gemeinde, dass schlechte Worte oder ihr Lernen auch um sich fressen und den Glauben der Jünger negativ beeinflussen können, sie sogar zum Abfall führen können, von der Wahrheit abirren können. Und deswegen ist es auch wichtig, sich von solchen Leuten zu reinigen, Abstand zu nehmen, sich abzusondern, weil das zu nichts Gutem führt. Wieder nach der eigenen Heiligung zu trachten. Und Gottes Name ist heilig. Geheiligt werde dein Name. Im Alten Testament liest man das an mehreren Stellen. Ihr habt meinen Namen verunreinigt. Ihr habt meinen Namen entheiligt. Wenn Israel, wo es gelebt hat, Dinge gemacht hat, die ihren Gott gelästert haben, indem sie Götzendienst betrieben haben, indem sie sich von den anderen Völkern, die um sie herum gelebt haben, irgendwelche Sachen abgeschaut haben. Im schlimmsten Fall ist das so weit gegangen, dass sie sich sogar die Kinderopfer der Kanaaniter abgeschaut haben. Ja, die waren so weit und haben, um die Götter zu besänftigen, ihre eigenen Kinder geopfert, also getötet, um diesen Gott zu befriedigen. Und das hat Israel nachgemacht. Und das gibt's oft, dass Heiden glauben, dass hier ist ein Gott, dort ist ein Gott. Und diese Götter streiten gegeneinander. In der griechischen Mythologie kennt man das. Zeus streitet gegen den und der und da. Und hier ist viel Unreinheit und Unzucht unter den Göttern. Und diese alle müssen besänftigt werden. Unser Gott kennzeichnet sich nur durch Liebe, durch Gerechtigkeit, ja, und durch Heiligkeit. So offenbart er sich. Und Philippus fragt Jesus, Herr, zeige uns den Vater, wie er ist in seiner Wesensart, meint er damit. Ja? Zeige uns, wie ist unser Gott? Und Jesus ganz enttäuscht sagt zu Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie unser Gott ist, das sehen wir, wenn wir Jesus zuschauen. Wenn wir Jesus zuschauen, wie er arbeitet, wie er sich verhält unter Menschen, dann wissen wir, wie unser Gott ist. Und es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie die griechischen Götter waren oder irgendwelche Götter, die die Menschen erfunden haben, um ihnen irgendetwas zu opfern. Unser Gebet sollte sein, mach uns fähig, dir den einzigartigen Platz einzuräumen, der nach deiner Natur, und deinem Wesen eben entspricht. Dir diesen Platz in unserem Leben zu geben, Gott, der dir entspricht. Dass wir die Ehrfurcht vor dir haben. Die Ehrfurcht vor dir, vor deinem heiligen Namen. Denn Gott ist das, was sein Name sagt. Er ist ehrfurchtgebietend. Aber zunächst muss man mal glauben, dass es Gott gibt. Sonst können wir ihm keine Ehrfurcht erweisen. Ja? Also es ist überflüssig, die Gottes Existenz zu beweisen. Die Bibel versucht an keiner Stelle, die Existenz Gottes zu beweisen. Das kann man nicht. Denn Gott will, dass der Mensch glaubt und nicht beweisen kann. Man kann Gott nicht beweisen und trotzdem kann man ihn sehen. Anhand der Werke, anhand der Ordnung, die herrscht, anhand dessen, wenn wir die Welt betrachten, wie präzise diese unglaubliche Maschine hier arbeitet, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Sommer, Winter, Frühling, Herbst, Saat und Ernte, all diese Dinge. Und wieder gibt es diese Trennung zur allgemeinen Meinung der Menschheit. Ja, diese Evolutionstheorie. Es gab eine Explosion und dann hat sich durch Zufall alles so entwickelt, dass es so weit ist, wie es heute aussieht. Und der Mensch hat sich aus dem Affen entwickelt und ist heute da, wo er ist. Und wir glauben, dass Gott einen Menschen geschaffen hat. Und aus diesem einen Menschen hat Gott ihm eine Gefährtin gebaut. Aus der Rippe. Das zu glauben. Und dass Gott alles im Griff hat. Und dass Gott auch die Klimaveränderung im Griff hat. Dass 2019, das Jahr war voll davon. Von Klimaveränderung. Und dieser jungen Schwedin Greta Thunberg, die omnipräsent war in den Medien. Heute ein Jahr später spricht niemand mehr davon. Und das Klima hat sich wirklich beruhigt, weil vieles wird viel nicht mehr geflogen, es wird viel nicht mehr gereist. Wir haben ganz andere Probleme heute. Aber zu wissen, dass ein Gott dahinter steht, der alles im Griff hat, und auch zu wissen, dass dieser Gott einmal diese Welt schon vernichtet hat, dass alles ertrunken ist und dass er wieder alles neu gemacht hat, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, dass irgendwelche Tierarten aussterben, denn Gott ist in der Lage, neue zu erschaffen oder welche zu erschaffen, die schon längst mal gelebt haben, wiederzubringen. Wenn wir glauben, dass Gott hinter all diesen Werken steht, hinter all diesen Wirken steht, brauchen wir vor diesen Dingen keine Angst zu haben, dass uns hier alles mal auf den Kopf fällt, sondern wir brauchen uns nur zu fürchten vor dem einen Tag, an dem Gott die Welt richten wird, und zwar durch einen Mann, den er dazu auserwählt hat, Jesus Christus. Es ist auch denkbar, dass jemand daran glaubt, dass es Gott gibt, dass er verstandesmäßig davon überzeugt ist, dass Gott heilig, gerecht und liebevoll ist und dennoch keine Ehrfurcht besitzt. Also Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist auch eine Entscheidung des Menschen. Es gibt durchaus Menschen, die davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, aber ihr Leben nicht danach ausrichten. Und wem du dein Herz gibst, wem du deine Aufmerksamkeit gibst, ist ganz allein deine Entscheidung. Wir sind frei. Gott hat uns als freie Menschen geschaffen. Das Beispiel sehen wir an Adam und Eva, die sich gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden haben, oder nicht, vielleicht nicht gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden haben, aber sie wollten halt auch alles wissen und haben sich dadurch automatisch gegen eine Gemeinschaft mit Gott entschieden. Und sind verstoßen worden aus dem Paradies, aber Gott hat eingegriffen und hat einen Menschen auserwählt, Abraham und seine Frau Sarah. Und durch die beiden hat er sich ein Volk, sozusagen ein heiliges Volk, kreiert in dieser Welt gemacht. Zunächst Israel und aus Israel der eine, der kam. Und das ist Jesus Christus, und er hat Abraham damals versprochen, deine Nachfolger, dein Volk, deine Nachkommen werden einmal so unzählbar sein wie der Sand am Meer oder wie die Sterne des Himmels. Und damit ist definitiv nicht Israel gemeint, denn Israel ist zählbar. Ja, man weiß ungefähr, es sind 12 bis 13 Millionen Menschen, die Hälfte davon lebt in Israel, ein sehr großer Teil in den USA und der Rest in der Welt zerstreut, aber es ist zählbar. Die Jünger Jesus sind unzählbar. Da kannst du nicht sagen, wo, wie viele sind im Untergrund, gerade in diesen Ländern, wo viel Verfolgung herrscht, im Nahen Osten, in China, in vielen muslimisch geprägten afrikanischen Ländern. Es ist unzählbar, wie viele Jesus nachfolgen, wie viele zu dem heiligen Volk Gottes gehören. Und das ist das Ziel gewesen, das Gott eben mit uns hat, dass er sich ein heiliges Volk beruft. Und wir sollen in dieser Heiligung wandeln, leben und ihm eben alle Ehre machen durch unseren Lebensstil. Dein Name werde geheiligt. Amen.